Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmer, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit. Und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Denn am Ende glauben wir auch fest daran, dass es uns alle braucht, dass es den Austausch zwischen uns allen braucht. Und deswegen nehmen wir jetzt auch aus Fat Consulting Sicht euch schon länger mit, auch was unsere eigene Reise angeht. Ja, und wir, das sind Nils und ich, wie immer. Wie geht's, Nils?
Maike, mir geht's gut. Ich freue mich in dieser bewegten Zeit auf unseren Podcast, auf unseren Austausch. Es wird jetzt richtig kalt so, ne? Also Fahrrad wird echt schwer jetzt gerade.
Kein Bock mehr, meine ich mehr.
Und also wieder RS-Bahn angepfiffen. Deswegen freue ich mich aber trotzdem hier im warmen Räumchen zu sitzen und in unserem Podcast-Räumchen und uns auszutauschen. Ja, wie geht's dir?
Auch gut. Ich bin irgendwie sehr energiegeladen, weil wir fahren jetzt diese Woche mal wieder zweimal im Jahr, fahren wir mit der ganzen Company weg, Teaming, und nutzen das so ein bisschen Zeit miteinander, Zeit an unserem Geschäftsmodell zu verbringen. Und diese Woche ist es wieder soweit. Deswegen, ich freue mich da einfach drauf, wenn wir Fettis mal wieder alle auf einem Haufen sind. Es wird auch ein bisschen anstrengend, aber das Positive anstrengend. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf den Austausch. Wen haben wir denn da, Nils?
Ja, wir haben Dr. Wolfgang Gründinger zu Gast von Enpal. Wolfgang, du bist bei Enpal Chief Evangelist und treibst dich viel in der analogen und digitalen Welt rum, um eure Vision von einer Energiewende voranzutreiben. Aber das bringt jetzt natürlich auch mit sich, dass du mit prominenten Politikern wie Olaf Scholz, Friedrich Merz und so weiter in Kontakt stehst oder auch die Diskussion führst. Damit nicht genug, bist du auch ein polizeibekannter Klimaaktivist und setzt dich zusätzlich für weitere Zukunftsthemen wie Generationengerechtigkeit ein, stärkst dabei deinen Handabdruck mit Hilfe von zahlreichen Publikationen eben zu deinen Herzensthemen. Wir freuen uns, mit dir so einen passionierten, engagierten Menschen zu treffen und freuen uns natürlich über den Austausch mit dir. Wolfgang, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Nils, liebe Maike, für die Einladung. Ich muss sagen, so oft spreche ich tatsächlich nicht mit Olaf Scholz oder mit Friedrich Merz. Aber es ist schon vorgekommen, da habt ihr recht. Und Polizeibekannt möchte ich auch gerne relativieren. Ja, ich bin zwar tatsächlich diverse Male von der UN-Polizei mal weggetragen worden, aber das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her und war auch nicht in Deutschland. Insofern möchte ich das gerne relativieren. Ich war tatsächlich nie auf der Straße gesessen, habe mich nie angeklebt. Das ist nicht mein Style, aber tatsächlich ja, war ich schon öfter mal auch demonstrieren.
Ja. Okay, also insofern ist es ja erstmal interessant. Also das bedeutet, du bist ja auch seit gestern halt in diesem Klimathema halt dann irgendwie drin. Höre ich jetzt so raus? Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Wie bist du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen?
Ja, das ist wie Opa erzählt vom Krieg so ein bisschen, weil es schon gefühlt so lange her ist. Ja? Also ich bin jetzt 40, also Halftime sozusagen. Und als ich Teenager war, 16, 17, da habe ich Bücher gelesen von Al Gore, damaliger US-Vizepräsident, hat dann später auch kandidiert als Präsidentschaftskandidat, hat dann sehr knapp verloren oder zumindest die Wahlniederlage eingestanden, auch wenn er es vielleicht doch gewonnen hätte, weiß man immer nicht so genau, dann am Ende die Stimmen doch, wenn man sie nochmal gezählt hätte für ihn in Florida, damals in dem Swing State, für ihn positiv ausgegangen wären, aber sei es drum, als guter, anständiger Demokrat hat er sich da dann zurückgezogen, um Schaden vom System Demokratie abzuwenden, kann man heute ja nicht mehr für alle Beteiligten dieses Wahlkampfes in Anspruch nehmen. Und auch von Club of Rome, später von Hermann Scheer, den man damals wirklich sehr, sehr stark kannte, weil eben der Solarpapst war, dann viel zu früh gestorben. Also tatsächlich bin ich über diese Bücher bin ich eben dann politisiert worden und auf die Energiewende gekommen und engagiere mich eben seitdem ehrenamtlich und inzwischen jetzt auch hauptberuflich für die Energiewende, für den Kampf gegen die Klimakrise. Erst in vielen NGOs, dann als Buchautor, habe damals ein Buch geschrieben, Die Energiefalle, habe dafür dann den Umweltpreis der Deutschen Umweltstiftung bekommen. Habe diverse NGOs mitgegründet in dem Bereich, wurde Mitglied beim Club of Rome, der deutschen Gesellschaft, das Club of Rome. Und bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Enpal, dem europäischen Energiewende-Pionier. Kein Unternehmen hat jemals in Europa so viele Solaranlagen in so kurzer Zeit errichtet wie Enpal und vernetzt die jetzt auch noch zu einem virtuellen Kraftwerk Und er verbindet die mit der Strombörse und kann da eben auch die Dunkelflaute ein Stück weit den Kampf ansagen, weil die eben die Speicher dann laden, wenn Strom genug da ist, im reichlich vorhanden ist, und dann wieder ins Netz entladen, wenn der Strom knapp wird. Und so tragen wir zur Energiewende bei, entlasten die Netze und verdienen natürlich sehr viel Geld für die Haushalte, die bei diesem virtuellen Kraftwerk partizipieren.
Ich finde es ja super spannend, diese Art von Geschäftsmodellen. Und ich finde, was ja irgendwie wie so ein bisschen so ein Schatten gerade über allem liegt oder auf jeden Fall nervt es ganz schön, es sind irgendwie die Diskussionen, die so stattgefunden haben in den letzten Monaten rund um das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz. Da würde mich auch nochmal dein Blick drauf interessieren, fast schon ja die mediale Aufruhr gegen Wärmepumpen, der da mal kurz durch die Presse ging. Also inwieweit beschäftigt ihr euch damit? Macht er was mit euch und müsst ihr da auch aktiv reinkommunizieren und vermutlich auch gegenkommunizieren?
Ja, absolut. Wir sind ja selbst eine Wärmepumpeninstallationsfirma. Wir sind inzwischen Marktführer geworden für Wärmepumpeninstallationen in Deutschland. Also keiner baut so viele Wärmepumpen ein, wie wir das tun. Das war noch nicht immer so. Wir sind in den Markt erst eingestiegen vor, ja, nicht mal 2 Jahren, sind dann dort sehr, sehr schnell gewachsen. Und das trotz dieser sehr unruhigen Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz im letzten Jahr 2023, die ja wirklich mit sehr vielen bizarren Behauptungen geführt wurde, mit bizarr überhöhten Preisangaben geführt wurde, die auch ja abschreckend wirkte für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil auf einmal war die Wärmepumpe keine Heizung mehr, sie war eine linksgrün woke Symbol. Ja, und auf einmal war es um die Heizungsfrage auch eine Identitätsfrage. Ne? Sowas kommt mir nicht ins Haus, Robert Habeck, whatever. Das ist völlig, völlig bescheuert, weil die Wärmepumpe ist nicht grün. Ja, sie hat keine Farbe. Sie ist nicht ideologisch. Sie ist halt einfach nur eine Heizung, die zufälligerweise sehr effizient ist und deswegen halt einfach super ist und auch sehr günstig ist und funktioniert. Deswegen hatten wir da schon sehr, sehr viel damit zu kämpfen und haben dann tatsächlich, als wir unsere Wärmepumpenakademie eröffnet haben, wo wir Wärmepumpenmonteure schulen und qualifizieren, eben nicht Robert Habeck eingeladen, sondern Friedrich Merz und Jens Spahn. Und die kamen auch noch. Und dann sagte Friedrich Merz, dass er sehr stark für die Wärmepumpe ist und dass die Union voll und ganz hinter diese Wärmewende steht. Ja, und hat dann tatsächlich damit ja auch gezeigt, ja, die Wärmepumpe muss kein Symbol sein für politische, ideologische Grabenkämpfe, sondern alle, die Vernunft haben, ja, die rechnen können, die Technologie offen sich das angucken, die sind eben für die Wärmepumpe, die in den meisten Fällen eben die Technologie der Wahl ist, einfach weil sie so stark effizient ist, und freuen uns, dass auch die Union hier auch diese Meinung inzwischen teilt und wir endlich wieder mal zu etwas mehr faktenbasierter Diskussion zurückfinden können.
Unsicherheit, Stichwort, das hat natürlich euch auch sicherlich umgetrieben, jetzt halt die letzte Zeit. Du hast ja gesagt, okay, jetzt scheint es da irgendwie so ein bisschen sich beruhigt zu haben. Aber wie geht ihr denn grundsätzlich mit dieser Unsicherheit um? Ich meine, auch bei uns steht ja nächstes Jahr wieder Wahl an. Mal gucken, ob es im September ist oder vielleicht sogar schon früher. Ja, da müsst ihr euch ja auch irgendwie als Endpaar drauf einstellen, eben auf die überspitzt gesagt Launen der Politik. Wie geht ihr eigentlich mit dieser Unsicherheit um? Ich meine, wir stehen ja jetzt auch Amerika, die Wahl. Also wir nehmen jetzt heute auf, heute Dienstag, heute ist Wahl in den USA. Auch das wird ja sicherlich einen Einfluss haben. Denkt ihr da in Szenarien oder wie geht ihr mit diesem Thema um?
Ja, also der Solarmarkt ist an sich ein Solarcoaster. Also er geht immer hoch und runter, auf und ab. Ja, es gibt immer diese Zyklen vom Boom und Bust. Das ist ohnehin sehr, sehr anstrengend. Man ist ein bisschen gewohnt, wenn man in der Branche länger ist als 2 Jahre, dann kennt man das. Aber es ist sau anstrengend. Und dann kommt eben noch die Politik dazu, die sich gerne über Nacht mal irgendwas ausdenkt an Kürzungen bei Subventionen, Klammer auf. Ich mag Subventionen auch nicht, wir müssen davon wegkommen, auch bei der Energiewende, Klammer zu, aber eben nicht über Nacht. Und die sich dann ganz neue Regeln ausdenkt, auch oft über Nacht, oder Subventionsprogramme mit dazu baut, die wir gar nicht haben wollen, die uns auch nur den Stress bereiten. Es gab da vor einem guten Jahr, gab es eine KfW-Förderung, die auf Volker Wissing zurückging, der einfach Steuergelder verprasst hat für eine Förderung, die keiner wollte. Na, weil was machen die Menschen, wenn sie hören, es gibt eine neue Förderung? Die stornieren ihren Auftrag, die warten 3 Monate ab, bis die Förderung losgeht. In den 3 Monaten müssen wir trotzdem unsere Handwerker bezahlen, unsere Miete bezahlen und so weiter. Ja, aber es gibt keine Aufträge, weil die Kunden ja logischerweise alle warten, bis die Förderung kommt. Dann war die Förderung nach 2 Stunden vergriffen und die Leute haben gesagt, ja gut, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf das Thema Solar. Dann sind die halt weg und die kommen auch nicht mehr so schnell wieder. Oder sie sagen, ja gut, dann warte ich, bis die nächste Förderung kommt. Und so hat man eben nochmal verstärkt diesen Schweinezyklus bei der Solarenergie. Deswegen immer, wenn ich mit der Politik spreche, wenn wir bei Enpal mit der Politik sprechen, wie sagst du mir bei allen demokratischen Parteien, dann sagen wir immer, bitte Planungssicherheit, ne, Investitionssicherheit. Die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch wir als Unternehmen, wir müssen doch mit irgendwas kalkulieren können. Und deswegen, egal ob bei der Solarförderung, beim erneuerbaren Energiengesetz oder bei der Speicherförderung oder bei der Wärmepumpenförderung, Elektromobilität und so weiter, ne, wir müssen ja irgendwann wegkommen von den hohen Fördervolumina. Es müssen klügere Systeme gemacht werden, aber eben nicht über Nacht und nicht irgendwie so völlig unkalkuliert, sondern eben mit Investitionssicherheit, mit Planungssicherheit für die Marktteilnehmer.
Ich stelle mir das ja auch recht, also von der Komplexität, also ihr agiert ja einmal mit irgendwie HandwerkerInnen, die dann vor Ort alles gewährleisten, warten etc. bis hin dann eben genau zu den PolitikerInnen, mit denen man dann irgendwie über die Rahmenbedingungen spricht. Wie kann ich mir das denn bei euch so ein bisschen organisatorisch vorstellen? Also gibt es da dann Schnittstellen innerhalb, dass ihr euch darüber austauscht oder ist es eher so ein bisschen silomäßig und man vergibt sich gegenseitig vielleicht ein paar Aufträge?
Naja, also wie läuft das? Wir sind eine sehr große Organisation inzwischen geworden. Als ich vor 3,5 Jahren dazu kam, waren wir ein paar 100 Leute, jetzt sind wir ein paar 1000 Leute. Und wir haben ja auch deutlich über 1000 Handwerkerinnen und Handwerker inzwischen bei uns auch fest angestellt in unseren regionalen Meisterbetrieben in ganz Deutschland verortet. Also schon eine sehr große Unternehmung, die wir hier aufgebaut haben. Na, wie gesagt, Marktführer für Solar, Marktführer für Wärmepumpen. Das geht nicht mehr mit nur ein paar Leuten. Ja. Unterscheidet uns, by the way, auch von vielen anderen Startups, die ja eher so Software machen. Wir machen zwar Software im Sinne von Technologie, künstliche Intelligenz, virtuelle Kraftwerke, da braucht man eben auch den Software- und Tech-Part, aber eben das meiste sind dann wirklich dann die Leute, die wirklich auf die Dächer, in die Keller, in die Hauswirtschaftsräume gehen und dort wirklich einbauen und installieren. Deswegen eben wirklich viele Leute. Und klar, es gibt die Montagegesellschaft bei uns, die eben genau das macht. Wir haben eine Politikabteilung, die sich mit ein paar Leuten darum kümmert, dass wir überhaupt erstmal monitoren, verfolgen, was passiert eigentlich, ne? Wo geht's hin, was hat man so vor im Bund und in der EU, damit wir überhaupt wissen, auf was wir uns einzustellen haben. Das ist schon wahrscheinlich über 50% der Arbeit, die man da machen muss. Einfach mal zu gucken, zu lesen, wieder mal 200 Seiten aus dem BMWK bekommen, das dauert, ja. Also das ist natürlich viel Arbeit und wir sprechen natürlich auch mit anderen Unternehmen, was die für einen Eindruck haben von der Politik und wie die das aufziehen alles. Ja, und haben dann die einzelnen Abteilungen, die das dann entsprechend machen und auch oft machen, jeden Tag machen, hunderte Male machen. Durch die Routine und durch die immer höheren Standards kommt dann eben auch die Qualität und die Schnelligkeit zustande, mit der man dann überhaupt so ein Unternehmen erst aufbauen kann.
Wenn man nochmal auf das Gebäudeenergiegesetz schaut, also wir hatten ja jetzt eben schon mal so ein bisschen geguckt auf dieses Thema, ich sag mal Konsistenz oder halt dann irgendwie auch Planbarkeit und so weiter, natürlich eben um sich zu verschulden, um halt dann irgendwie entsprechend auch zu investieren, braucht man ja eine gewisse Planungssicherheit. Ich glaube, das ist Grundlage eines jeden unternehmerischen Handelns, aber es braucht natürlich eben auch den entsprechenden politischen Rahmen, der sich ja jetzt eben auch unter anderem in diesem Gebäudeenergiegesetz widerspiegelt, GEG. Das hat ja auch nicht nur Fans. Wie ist denn dein Blick jetzt da drauf auf das GEG?
Das GEG, ja, wir können als Installateur damit sehr gut arbeiten. Es lässt natürlich auch viel Raum noch für die kommunale Wärmeplanung. Macht ja auch durchaus Sinn, dass man auch in den Kommunen schaut, wer soll wie ans Fernwärmenetz zum Beispiel angeschlossen werden. Es gibt auch noch so ein paar Nebelkerzen, die gelegentlich mal gezündet werden, wie die angebliche Wasserstoffheizung, die hier niemals kommen wird, weil Wasserstoff einfach zu knapp und daher zu teuer ist und auch durch diese Heizungen, die da angepriesen werden, oft gar nicht so richtig zu vertragen ist. Also das wird auf keinen Fall kommen. Die Leute wissen das auch, so doof sind die ja auch nicht. Aber natürlich gibt es viel Verunsicherung im Markt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und wir sind aber gute Dinge, dass das einigermaßen so gut weiterlaufen kann. Wie gesagt, wir können damit sehr gut arbeiten. Gibt noch einige bürokratische Hürden, die kann man sicherlich mal verändern. Die ein oder andere Stelle kann man da bestimmt nochmal nachziehen, wenn es denn dazu kommen sollte. Aber wir können da wirklich sehr, sehr gut damit arbeiten. Wir bauen hunderte Wärmepumpen im Monat inzwischen. Das ist wirklich stark und ja, freuen uns, dass die Diskussion zumindest so ein bisschen sachlicher jetzt wird.
Richtet ihr eure Angebote eigentlich auch Richtung Unternehmen? Also, dass ich eben auch als Mieter, oder wir sind Mieter, deswegen ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, aber wenn wir jetzt ein eigenes Gebäude hätten, kann man dann auch eure Leistungen in Anspruch nehmen?
Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, zum Beispiel, keine Ahnung, bist ein Supermarkt und hast eine Dachfläche frei, dann kannst du gerne auch bei uns anrufen und dann machen wir dir ein Angebot für dein Dach. Als Vermieter, also wenn ich ein Haus habe, wo Mieteinheiten drin wohnen, ist es ein bisschen komplizierter, kannst du auch gerne auf uns zukommen, aber Mieterstrom ist immer noch so eine Nische und bürokratisch, da können wir aber trotzdem mal reingucken, was da möglich ist. Aber unser Fokus ist momentan wirklich das B2C-Geschäft, also Endkunden- und Endkundengeschäft. Unsere Kundinnen und Kunden sind eben Eigenheimbesitzer, in der Regel um die 50 Jahre alt auf dem Land. Das ist so unser normaler Kunde, sage ich mal, aber es ist alles dabei, von wirklich sehr jung bis sehr, sehr alt, aber eben Eigenheimbesitzer. Und die kaufen bei uns eben ihre Solaranlage mit Speicher, mit Wallbox fürs E-Auto, die Wärmepumpe noch dazu oder nur die Wärmepumpe und eben alles vernetzt mit dem Energiemanagement Empire One zu einem virtuellen Kraftwerk, damit man eben auch in günstigen Strompreisen von der Strombörse profitieren kann. Also all das bieten wir an für unsere Endkunden. Und was wir dann auch noch machen, wir arbeiten auch für unsere Konkurrenz. Also die wir nicht richtig als Konkurrenz sind, sondern eben als Partner, nämlich für die lokalen Solarbetriebe und die lokalen SHK, also Heizungsbetriebe, SHK Sanitär, Heizung, Klima, die auch Wärmepumpen bauen. Sprich, du könntest auch zu deinem lokalen Solateur vor Ort gehen und der könnte dir ein Angebot machen und du merkst nicht, dass Enpal irgendwie drin steckt, aber wir beliefern den, wenn er möchte, mit Ware direkt auf die Baustelle. Wir machen die Dachplanung, wir machen die Kundengewinnung, wir machen die Netzanmeldung beim Netzbetreiber der Solaranlage, wir bieten Finanzierungslösungen an, damit der Kunde, die Kunde nicht zur Bank laufen muss und da viel Papierkram und Bürokratie erledigen muss, sondern du kannst es direkt über den Solateur vor Ort machen und das alles über Enpal. Das ist wirklich klasse, weil 80% des Marktes wird von den vielen tausenden kleinen und mittelgroßen Betrieben vor Ort eben gemacht. Und wir möchten Partner für diese vielen kleinen Betriebe sein, die dann eben genau das, was wir anbieten und sogar noch viel mehr ihren Kunden anbieten können. Und sie eben vor Ort aber das Gesicht zum Kunden sind, den Endkundenkontakt weiter aufrechterhalten, selbst installieren und einfach nur von uns das alles einkaufen können. Auch nicht mit einem Knebelvertrag, sondern wirklich super flexibel und auch gerne projektweise. Also da gibt es keinen Rahmenvertrag oder dergleichen. Und das finde ich wirklich toll, weil wir, wenn wir sagen Stronger Together und alle Hände an Bord für die Bekämpfung der Klimakrise, dann meinen wir das so und wir helfen damit quasi zwar der Konkurrenz, wenn man so will, ja. Aber das ist pure Absicht. Wir kannibalisieren damit unser eigenes Geschäft und das ist genau das Ziel.
Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. In deinen Roots, ja, schon lange dabei, lange Klimaaktivist, so, da ist ja immer die Frage, wenn man halt irgendwie tatsächlich was verändern will, ist ja immer die Frage, okay, wo habe ich eigentlich den größten Hebel? Eigentlich zwei Fragen. Würdest du dich immer noch als Klimaaktivist bezeichnen? Und hast du halt irgendwie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie auch da angekommen bist, wo du jetzt auch einen Hebel hast, also wo du auch eine Wirksamkeit hast, wo du die Themen vorantreiben kannst? Mehr als Aktivist. Also jetzt in der Wirtschaft, ja.
Ja, absolut. Also ich würde sagen, früher, als ich noch NGOs gegründet habe und Bücher geschrieben habe, da konnte ich immer nur fordern, ne, man sollte doch mal. Und jetzt mache ich halt. Ne? Und das ist schon nochmal anders, auch von der Perspektive her. Also früher war man halt sehr bequem. Ne? Das sagte man so, 1,5 Grad, hier muss man einhalten, mach doch mal. Ist doch alles einfach. Man müsste doch nur mal. Ja? Mhm. Und dann ist man hier in der Wirtschaft, als Unternehmen und sieht einfach, wie komplex viele Dinge sind. Ja? Einfach schwerfällig Dinge sind, wie hart reguliert die sind, welche Probleme es einfach gibt bei der konkreten Umsetzung vor Ort. Ja? Handwerker sind ja zum Beispiel auch nur Menschen, die machen ja auch Fehler. Ja, und dann aber steht das natürlich in der Presse, Enpal macht mein Haus zum Schweizer Käse oder sowas, ja. Also, und einfach diese Prozesse so im Griff zu haben, dass die Qualität immer top-notch ist, wirklich immer oberster Standard ist, bei allen Häusern, bei allen Kundinnen und Kunden, ja, dass einfach die Fehlerquote so extrem gering ist. Das ist wirklich Hardcore-Qualitätsmanagement. Wir haben da zum Glück die Laura Wolf bei uns. Also wenn mal eigentlich Qualität googelt, dann müsste eigentlich ein Bild von Laura Wolf rauskommen, ja. Also die einfach diese Qualität einfach so fundamental nochmal aufs nächste Level bei uns pusht. Also by the way, auch Female Leadership und sowas. Also auch wenn man Female Leadership googelt, müsste eigentlich auch Laura Wolf rauskommen als Gesicht, ja. Also einfach richtig, richtig krass in so einer Männerdomäne wie der Energiewelt auch noch so zu reüssieren. Also wirklich Chapeau. Einfach so das auszurollen, ist einfach wirklich so, so hart, weil du hast so viele Abhängigkeiten von der Politik, von den Strompreisen, von den Strommärkten, von den Lieferanten, dann die ganze Industriedebatte in der Solarindustrie, wo geht das hin? Wie ist da die geopolitische Abhängigkeit? Also das muss man ja im Griff haben als Unternehmen und das ist schon wirklich hardcore, aber daher bin ich auch super froh und dankbar, dass ich jetzt bei Enpal bin, um eben die Dinge, die ich früher gefordert habe, die man doch nur mal machen müsste, dann wirklich umzusetzen.
War das genau auch deine Motivation, sozusagen einen Schritt zu gehen? Oder ist da irgendwie noch mehr rumgesprungen oder ein Angebot von Enpal, wo sie natürlich nicht erzählen, dass man nicht ablehnen kann? Aber
du, das war kompletter Zufall, ehrlich gesagt, wie ich zu Enpal kam. Denn wie gesagt, seit ich die Hälfte meines Lebens schon damals hatte ich ja irgendwie Energie- und Klimapolitik und Aktivismus gemacht. Ne? Ich habe dazu meine Masterarbeit geschrieben, ich habe dazu meine Doktorarbeit verfasst, ich habe Bücher geschrieben. Beim Think Tank 30, vom Club of Rome. Ich war überall halt mit dabei, bei Science for Future, also wirklich überall irgendwie mit angedockt. Und dann bin ich erstmal zum Digitalverband gegangen, beruflich in meinem ersten Job, und habe da alle Themen außer Marketing verantwortet. Ne? Also Smart Home, Smart Energy, digitale Ethik, die gesamte Bandbreite. Das fand ich auch ziemlich cool, weil ich konnte da halt wirklich sehr viel lernen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen funktionieren, wie auch AI funktioniert. Und so weiter. Das war extrem gut, weil ich habe mit BMW, mit Volkswagen, mit großen Anwaltskanzleien, mit großen Beratungshäusern, mit Google, Meta, SAP, wirklich mit allen zu tun gehabt und natürlich auch mit der Politik. Und dann habe ich erstmal eine Detour gemacht zum deutschen Staat und habe für die Bundeswehr gearbeitet im Cyber Innovation Hub der Streitkräfte. Und habe dort den Auftrag gehabt, gemeinsam mit Soldatinnen und Soldaten und mit Reservedienstleistenden die Bundeswehr innovativ und agil zu machen, was auch nicht so einfach war. Aber habe eigentlich damit dann auch gesagt, okay, ich bin jetzt einfach Digitalisierung, Energie mache ich noch als Hobby, ja, aber eben nicht mehr beruflich. Na, ich bin einfach da jetzt anders abgebogen und passt auch, ist auch eine wichtige Aufgabe und ich habe da wirklich sehr viel Freude gehabt, unsere Streitkräfte zu digitalisieren. Ja. Und ich dachte, wenn ich das Brett bohren kann, dann kann ich alles machen. Ja. Dann kann ich danach wirklich alles machen. Und dann rief eben Mario Kohle an, der Gründer von Enpal. Und es war damals eine kleine Firma, ne, im Vergleich zu heute. Ne. Also kein Unicorn, keine Milliardenbewertung, nicht Marktführer. Eine ganz schreckliche Homepage. Also wirklich furchtbar. Und er sagte, hey, du bist doch der Mensch, der macht doch Energiewende. Ich mache ein Solar-Startup, mach doch bei mir mit. Und ich so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall komme ich jetzt zu Enpal, eure Homepage ist furchtbar. Kein Mensch kennt euch. Kohle, hahaha, du heißt ja wie Kohleausstieg. Ha? Also, aber gut, er hat mich überzeugt. Meinte doch, du machst doch Energie, komm. Wir machen hier ein Startup auf und wird cool. Und ich so, okay, fuck, ich komm zu dir. Und hab's nicht bereut. Es war echt so ein richtiger Solarcoaster Ride mit vielen Ups und auch vielen Downs. Aber habe es überhaupt nicht bereut und bin jetzt hier sehr, sehr glücklich. Also im Nachhinein sieht es manchmal irgendwie geplant aus, so eine Karriere. Weil man nicht, na, hätte man mich mit 20 gefragt, was willst du mal werden, hätte ich gesagt, naja, Außenminister beim größten Energiewende-Pionier Europas. Und jetzt bin ich's, so ungefähr, ja. Aber das war so nicht geplant, sondern eher von vielen Zufällen und Abbiegungen und Umleitungen geprägt.
Ja, wenn man nochmal auf Unternehmen schaut, wir hatten ja häufiger halt die Diskussion, wo eigentlich jetzt auch der große Hebel ist, ne? Also was ist aus deiner Sicht halt das Thema, damit noch mehr Unternehmen nachhaltiger werden? Also was müsste da aus deiner Sicht eigentlich passieren?
Ja, also was heißt Nachhaltigkeit? Das ist dann die große Frage. Also sagen wir mal, du bist Shell und hast in deiner Kantine aber auch einen Veggie Friday. Dann bist du, glaube ich, nicht nachhaltig. Ne? Ne? Und das meine ich damit. Es gibt so ein paar Kulte. Ne? Da sagt man so, okay, ja, da machen wir einen Nachhaltigkeitsbericht. Und dann machen wir so ein ESG-Rating. Ja? Und auf einmal kommt raus, die krassesten Fluglinien und Fastfood-Ketten und Ölkonzerne sind dann auf einmal als nachhaltig gerankt. Also, das ist nicht meine Idee von Nachhaltigkeit. Sondern das Geschäftsmodell muss ja im Kern nachhaltig sein. Und entweder ich bin so ein fossiler Konzern und disrupte mich selbst, indem ich einfach sage, okay, ich investiere jetzt halt hardcore nur noch in Erneuerbare oder wie es das Ørsted zum Beispiel gemacht hat. Also so ein, ich denke, dänischer Konzern, die hießen früher Dong, war nur fossil und haben dann gesagt, wir machen ab sofort nur noch Offshore-Wind. Und haben sich jetzt komplett selbst nochmal neu aufgestellt, nochmal neu erfunden. Ja. Das gibt's halt auch. Ja. Oder du sagst halt wirklich, okay, krass, ich sehe hier, es gibt einen Markt für grünen Wasserstoff, ja. Und ich baue jetzt Elektrolyseure dafür, wie Sunfire in Dresden. Ja, oder wie wir bei Enpal, die wir sagen, es gibt hier den Markt für Solar, für Wärmepumpen und eben für virtuelle Kraftwerke. Und wir steigen da jetzt ein und bauen hier eine komplett neue Firma auf. Das gibt's auch. Und das sieht man auch jetzt gerade, diskutieren wir viel über Volkswagen und Elektromobilität. Und man hat damals eben vor 10 Jahren die Elektromobilität nicht ganz ernst genommen. Ja, ich habe ein Buch geschrieben mit dem etwas provokativen Titel Alte Säcke Politik. Das erschien 2016 und da gibt's auch ein Kapitel über die analoge Autonation. Ja, und das ist in der Rückschau betrachtet, war das fast schon eine Glaskugel. Denn ich schrieb eben, Volkswagen und die deutsche Autoindustrie brauchen sehr viel Glück, um den Siegeszug der Elektromobilität zu überstehen, denn andere Akteure sind uns schon längst davon gefahren. Damals bereits Tesla, die man noch so ein bisschen ausgelacht hat zu der Zeit, und die Chinesen sind gerade eingestiegen. Ja. Und da vor ein paar Jahren hat man BYD noch ausgelacht. Ja. Build your dreams, haha, so kannst du doch keine Automarke nennen, haha, ja. Aber inzwischen schicken die sich an, der größte Autokonzern der Welt zu werden und VW vom Thron zu stoßen. Die stellen eben mal, kam die Meldung die Woche rein, 200.000 Leute ein und fahren die Produktion hoch. Ja. Also wir müssen eben dann den Absprung schaffen und die Wende schaffen, wenn es uns gut geht. Ja, das Innovators Dilemma heißt ja, wenn man noch sehr viel Geld verdient mit dem alten Geschäftsmodell, sieht man das neue Geschäftsmodell noch gar nicht kommen. Und deswegen müssen wir aus Deutschland mit unserem Geschäftsmodell mit billiger russischer Energie, mit dem Verbrennungsmotor und mit eben der fossil befeuerten Industrie uns wirklich jetzt sehr schnell umstellen und sehr schnell disruptieren. Sonst werden wir disruptiert von anderen und dann wird es leider nicht gut für uns ausgehen.
Ja, das war ja nochmal ganz anschaulich eigentlich auch gezeigt, dass wenn wir eben nicht nachhaltiger werden in den Geschäftsprozessen und Modellen, dass wir dann eben auch nicht wirtschaftlich sein können. Also das ist eben so eng miteinander verknüpft. Und also ich wundere mich persönlich ab und zu mal, dass man das immer noch so oft sagt und erklärt muss und man ja doch auch in ganz vielen Fällen sieht, dass die Person entweder auf der anderen Seite des Bildschirms oder die in die Augen schaut, das irgendwie nicht glaubt. So, also da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
Ja, oder eben gefangen ist im System. Na, also wenn mein Geschäftsmodell läuft, wenn ich damit sehr viel Geld verdiene und der andere Markt der angeblich der Zukunftsmarkt sein soll, halt noch gar nicht wirklich da ist, dann muss ich halt schon auch diese weichen Signale sehen wollen und das Risiko eingehen, dass ich eben da massiv rein investiere.
Ja, der Weg ist ja steinig, ne? Das ist es ja eben, ne?
Der Weg ist steinig und ich bin ja Manager. Ich bin ja kein richtiger Unternehmer bei den großen Konzernen. Ja, das sind alles angestellte Manager. Ja, die haften nicht privat mit ihrem Vermögen und die sind halt nach 3 Jahren wieder raus. Und bei so einem System dann wirklich langfristig zu denken, das ist auch Hardcore.
Absolut. Ja, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch 12 Stunden so weiterreden. Leider ist aber die Zeit rum. Wolfgang, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's super spannend. Am Ende geben wir unserem Gast auch immer noch die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also wenn du irgendwas noch nicht sagen konntest, was unterstreichen möchtest oder wir die eine Frage noch nicht gestellt haben, dann hast du jetzt nochmal den Raum.
Also liebe Leute, geht bitte wählen nächstes Jahr. Sehr oder eben, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, 2025 jedenfalls bei der Bundestagswahl, geht bitte alle wählen. Das ist wesentlich wichtiger, als wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk oder whatever, vegetarisch ernährt oder whatever. Das ist viel wichtiger, dass die Politik den Rahmen richtig setzt, damit wir Unternehmen agieren können, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher so agieren können, wie sie wollen und da keine Barrieren in deinem Wege stehen.
Absolut. Ja, ich würde sagen, das lassen wir genauso stehen. Vielen lieben Dank an dich und deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Nils und Maike, fürs Einladen.
Ja, danke, Wolfgang.
Ja, Nils, wir haben mit Wolfgang gesprochen von NPAL. Was nimmst du dazu mit?
Ich fand das erstmal ein tolles Gespräch. Ich fand das halt dann irgendwie auch gut, dass es auch eben nochmal persönlich wurde und er halt dann auch da nochmal seinen Werdegang geschildert hat, ne? Also eigentlich so ein bisschen hin zum Aktivisten. Und der Aktivist, der verändert ja auch tatsächlich jemand. Ja? Also es ist ja immer noch was anderes, ob ich halt einfach nur gegentrete oder ob ich irgendwie auch tatsächlich Dinge anpacke. Und eben auch seinen Sidestep, sage ich mal, über den Bundesverband Digitale Wirtschaft hin zur Bundeswehr, fand ich irgendwie auch nochmal interessant. Mhm. Also Streitkräfte und da nochmal reinzugucken. Also große Systeme, schwere Systeme, starre Systeme zu verändern, scheint ja irgendwie auch eine Leidenschaft von ihm zu sein. Und insofern fand ich das wirklich gut. Und es ist natürlich auch eine tolle Geschichte, ne? Also sozusagen eine tolle Wachstumsgeschichte. Und gleichzeitig hat es mir immer wieder gezeigt, wie wichtig eben dieses so immer wieder platt dahergesagte Rahmen schaffen ist. Und natürlich auch schön zu sehen, dass es trotzdem vorangeht, obwohl das ja so krass demontiert, politisiert das ganze Thema wurde und sozusagen, ja, also wirklich sozusagen zum Symbol zwischen alter Welt und neuer Welt hochstilisiert wurde, die Werbepumpe, dass das halt jetzt irgendwie anscheinend wieder so ein bisschen realistischer betrachtet wird. Also das gibt mir noch ein bisschen Hoffnung. Wie sieht's bei dir aus?
Ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, du hast das ganz schön auf den Punkt gebracht. Und es ist halt spannend, wie man über ein so ein Geschäftsmodell so viel abklappert dadurch, ne? Und irgendwie gefühlt, auf jeden Fall für Deutschland kann man es, glaube ich, schon sagen. Also wie krass dieser Energiemarkt irgendwie und wie sehr wir da auch noch für tun müssen, dass die Energiewende dann auch wirklich funktioniert am Ende. Und da braucht es dann eben auch diese Startups, die dann schnell groß werden, erfolgreich sind und eben genau ein bisschen diese Disruption reinbringen oder vor allem die Geschwindigkeit auch reinbringen, ne? Und ja, vielleicht ist es auch für andere Branchen und so, dass wir das jetzt mehr und mehr nochmal sehen werden. Gerade fühlt sich ja ohnehin ein bisschen wie Umbruchzeit an und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was so passiert. Also ja, wir haben gerade mit ihm, ich weiß gar nicht, ob wir das noch aufgenommen hatten oder schon im Nachklapp war es, wir schon gar nicht mehr aufgenommen hatten, aber die Quintessenz von einmal irgendwie, also langweilig wird's nicht. So, das ist heute auch wieder mehr als klar geworden, finde ich.
Ja, voll.
Ja, ich freue mich auf die nächste Folge, Nils.
Ja, Maike, ich mich auch.
Wir hören bald.
Bis bald, ciao.